Ja, 1. Mai. 1. Mai und Sonntag. Ich sage, von so Feiertagen haben die Menschen dann nicht so viel. Sie tun mir dann immer etwas leid. Am besten ist ja immer, so ein Freitag fällt auf den, also 1. Mai fällt auf den Donnerstag oder auf den Freitag. Ne? Ich meine, da hat man richtig was von. Zumindest Freitag, da könnte man sich anfreunden, aber das können wir auch nicht aussuchen. Und so ist das nun mal. Also, was ich heute mit uns teilen möchte oder zu euch rüberbringen möchte, ist ganz einfach auf einen Punkt gebracht: Beeinflusse und verändere die Welt. Beeinflusse und verändere die Welt. Wir sind von Gott dazu aufgerufen, diese Welt zu beeinflussen und diese Welt zu verändern. Wenn ich mich umschaue und die ganzen E-Mails, Newsletter, die jedes Jahr so in meinen elektronischen Briefkasten reinkommen, wenn ich das anschaue, dann stelle ich fest, dass die Welt, die ungläubigen Menschen um uns herum, diesem Auftrag ihrer Parteivorstände und dergleichen wirklich nachkommen. Und wenn wir dann unseren Parteivorsitzenden anschauen, Jesus Christus, dann scheinen seine Worte nicht viel Bedeutung zu haben. Wenn man schaut, wie die politischen Kräfte nach außen treten, und wenn man dann zurückschaut und denkt, wie hat alles angefangen? Ich weiß noch, als die Grünen damals anfingen, politisch stark aktiv zu werden, da sagte der damalige noch lebende Franz Josef Strauß, der ja schon Geschichte ist, also er war ganz entsetzt und hatte damals gesagt: O Gott, bewahre uns vor Grün, denn dann werden wir ein Volk von Sammlern, Jägern und Fallenstellern. Man hat dann Umfragen in der Gesellschaft gemacht, wie hält es Grün mit Grün? Weil man stellte fest, also zur Natur oder auch, sage ich mal, wenn es darum ging, privat einfach Gartenanbau oder auch Gemüseanbau oder einfach so sich in dem Bereich zu betätigen, da waren sie also weit außen und haben gesagt, damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Es hat ja alles mal irgendwie klein angefangen. Das Evangelium von Jesus Christus, die Gemeinde Jesu Christi auf der Erde, sie hat angefangen mit einem Mann, der aufstand und über seine Anhänger die ganze Welt beeinflusst hat, unser Herr Jesus Christus. So hat es auch angefangen bei vielen anderen Parteien und Kräften und Bündnissen und dergleichen. Wenn wir mal zurückschauen, allein anschauen, Bündnis 90 Die Grünen, habe ich heute mal noch mal so ins Internet reingeschaut, Parteilogo. 1993 bis 2008. Die Geschichte von Bündnis 90 Die Grünen hat zwei unterschiedliche Wurzeln. In Westdeutschland und Westberlin entsprang die Grüne Partei der Umweltbewegung sowie den neuen sozialen Bewegungen der 1970er Jahre und wurde 1980 als Partei gegründet. In der DDR schlossen sich 1990 die Gruppierungen der Bürgerrechtsbewegung, die maßgeblich die friedliche Revolution von 1989 getragen hatten, zum Bündnis 90 zusammen. Die Grünen und das Bündnis 90 vereinigten sich 1993 zur gemeinsamen Partei Bündnis 90 Die Grünen. Die Grüne Partei in der DDR, die neben der Grünen Liga die ostdeutsche Ökologiebewegung repräsentierte, hatte sich bereits am 3. Dezember 1990 mit den westdeutschen Grünen zu einer gesamtdeutschen Partei zusammengeschlossen. Bis dahin einfach mal so. Also da entstand eine Umweltbewegung, es entstanden neue soziale Bewegungen und sie haben sich formiert und sie gewannen in der Gesellschaft an Kraft. Sie haben Meinung gebildet, Meinung geprägt und sie haben auch ein großes Stück unser Land verändert. Und im großen Teil, viele der Kräfte, die so auf dem Markt sind, muss man sagen, Sie haben unser Land nicht zum Positiven geprägt und verändert. Wenn wir daran denken, gerade auch mit Japan, diese nukleare Katastrophe, die sich da ereignet hat, da lag natürlich nichts näher, als dass auch die Grünen, und eigentlich hätten es alle Menschen tun sollen, aufstehen und sagen, hier, wir müssen wirklich unsere ganze Energiepolitik und diese Dinge müssen wir überdenken und wir müssen hier wirklich neue Wege gehen. Im Schlepptau dieser Katastrophe haben die Grünen und die Linken, also Bündnis 90 Die Grünen, natürlich sehr stark mobil gemacht. Und sie haben gesagt, Schutz unserer Umwelt, Schutz des Lebens und so weiter und so fort. Mit dem ersten Bereich oder ersten Etappenziel, auch nämlich in Baden-Württemberg ja auch Mehrheit zu sein, oder eines der Ziele. Sie sind dort zur Mehrheit geworden. Baden-Württemberg hat jetzt oder bekommt jetzt einen grünen Ministerpräsidenten. Was man inzwischen festgestellt hat bei den Sitzungen mit der SPD und den Grünen zusammen, die ja zusammen ein Bündnis eingehen, was man festgestellt hat, ist, dass man also die Atommeiler wohl doch nicht so schnell abschalten kann. Das wusste man ja auch schon vorher. Und für die Grünen ein großes Problemfall ist Stuttgart 21. Da sind sie ja auch, mit uns kommt das weg. SPD ist nicht so der Meinung. Also hat man Probleme. Aber es gibt ja auch eigentlich die Möglichkeit, die Gesellschaft zu beeinflussen und zu verändern mit den eigentlichen Zielen, die man hat. Ich habe die Woche, das ist eine Meldung von IDEA vom 30.04., also vom gestern, IDEA Newsletter. Da geht es grün-rote Koalition Baden-Württemberg. Der Vorrang für die Ehe wird abgeschafft. Der Vorrang, so heißt es in diesem Artikel, der Vorrang der Ehe vor anderen Partnerschaftsformen soll in Baden-Württemberg abgeschafft werden. Das sieht der 85-seitige Koalitionsvertrag zwischen Bündnis 90, die Grünen und der SPD vor. Das am 27. April der Öffentlichkeit vorgestellte Papier mit dem Titel »Der Wechsel beginnt« bildet die Grundlage für die künftige grün-rote Landesregierung unter der Führung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Bündnis 90 Die Grünen. Die Koalitionäre wollen verändern, so sagen sie, wo es notwendig ist, manches anders und vieles besser machen. Zu den radikalsten Vorstellungen von einem weltoffenen Baden-Württemberg gehört die Gleichstellung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgendern. Dadurch werde das Land ein neues, tolerantes Gesicht erhalten, so die beiden Parteien. Von der Bibel wissen wir, kein tolerantes Gesicht, sondern ein gottloses Gesicht. Wörtlich heißt es, mit dem Credo gleiche Pflichten, gleiche Rechte werden wir im gesamten Landesrecht dafür sorgen, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft im vollen Umfang mit der Ehe gleichgestellt wird. Also schwule, homosexuelle Lebenspartnerschaften und so weiter. Der nächste Schritt, lasst euch nicht überraschen, muss uns nicht verwundern. Der nächste Schritt wird sein die Legalisierung von Sodomie. Das heißt Geschlechtsverkehr mit Tieren. Müsst ihr euch gar nicht wundern, wenn das dann aufs Tablett kommt. Denn das ist das Fortschreiten der Gottlosigkeit in unserem Land. Die Schwulen, so heißt es weiter, die Schwulen sollen dazu angehalten werden, dass in den Bildungsstandards sowie in der Lehrerbildung die Vermittlung unterschiedlicher sexueller Identitäten verankert wird. Theologisch konservative Christen sehen den Koalitionsvertrag kritisch. Besonders die angestrebte Gleichstellung eingetragener Lebenspartnerschaften mit der Ehe bereite große Sorge, heißt es in einer Stellungnahme des größten Gesprächskreises in der württembergischen Landessynode der lebendigen Gemeinde. Die Ehe zwischen Mann und Frau werde im Grundgesetz in besonderer Weise geschützt, da sie die Keimzelle der Gesellschaft sowie ein Schutzraum für Familien und Kinder sei. Es irritiere, dass die angehende Koalition die grundlegende Bedeutung von Ehe und Familie für das Gemeinwesen zu verkennen scheine. Das ist, wie gesagt, dieser konservative Arbeitskreis oder Gesprächskreis Lebendige Gemeinde in der Synode dort, in der württembergischen Synode. Wir wissen natürlich, dass es in der Kirche ganz anders aussieht. Im Gesetz, das Sie verabschiedet haben, da haben die Bischöfe ganz klar gemacht, homosexuelle, lesbische Partnerschaften im Pfarrhaus sind von jetzt an legal. Das ist ja, wird auch gelebt in der Kirche. Ich frage mich, was will so eine Kirche überhaupt dann noch gesellschaftlich beeinflussen? Sie reitet doch schon längst auf dem Tier der Gottlosigkeit. Und das müssen wir uns einfach anschauen, wo unsere Gesellschaft hinsteuert. Ich will das jetzt gar nicht mal beschimpfen und verfluchen und verdammen, obwohl es ja wirklich verdammenswürdig ist. Aber worauf ich hinaus will, ist zu zeigen, es hat mal klein angefangen. Da haben Menschen angefangen und haben gesagt, wir haben Ziele, wir haben ein Weltbild, wir wollen, dass dieses Weltbild gelebt wird in unserer Gesellschaft, dieses Weltbild der Gottlosigkeit, obwohl es vorher sicherlich mit der Umweltbewegung und so weiter vielleicht am Anfang andere Ziele gab. Aber inzwischen, man muss doch nur auf die Homepages dieser Parteien gehen, inzwischen stellst du doch fest, dass die Ziele tatsächlich dahin gehen, dass Gottlosigkeit tatsächlich hochgehoben werden soll. Und jeder, der Jesus Christus nachfolgen will, ist eben ein Ewiggestriger, ein Fundamentalist oder so, sonst wer, den man bekämpfen muss. Das sind so die Dinge, die uns zeigen. Oder schauen wir uns einfach an. Es ist gut für euch, ich sage das mal so frei Nase, es ist gut für euch, wenn ihr nicht nur Bibel lest, sondern dass ihr vielleicht ganz einfach auch mal Nachrichten hört und Zeitungs lest. Also für einen Mitarbeiter in der Gemeinde finde ich sowieso notwendig, dass er sich zeitungsmäßig, nachrichtenmäßig jeden Tag informiert, was gibt es Neues, was geschieht in dieser Welt. Neben der Bibel sollte das deine Lektüre sein, dass du Bescheid weißt, was in dieser Welt geht. Am Mittwoch hat es einen neuen Ärger gegeben. Und zwar ist der Artikel kommt von AP, also Associated Press. Die arbeiten zum Beispiel gerade bei Sportberichten und so weiter mit der DPA, Deutschen Presseagentur, zusammen. Diese Meldung von AP, Associated Press, ist vom 28.04.2011, also auch von dieser Woche. Ich glaube, am Mittwoch müsste das gewesen sein. Wenn man auf die Homepage der Linkspartei ging, und ich habe mir das ausgedruckt, dann konnte man dort den Davidstern sehen und im Davidstern das Hakenkreuz. Und es gab einen Link, den man anklicken konnte, ein Klick zur Auschwitz-Lüge. Ein Klick zur Auschwitz-Lüge, unter dieser Überschrift hat die Tageszeitung Die Welt auf ein antisemitisches Pamphlet aufmerksam gemacht, das bis zum gestrigen Mittwochnachmittag auf der Webseite des Kreisverbandes Duisburg der Linkspartei gestanden hat. In den Davidstern ist ein Hakenkreuz montiert, darunter beginnt ein zweiseitiger antisemitischer Text, will ich jetzt gar nicht weiter lesen. Die Welt weist in ihrem Beitrag darauf hin, dass die Partei mit aggressiver Israel-Politik, mit aggressiver Israel-Kritik in jüngerer Vergangenheit öfter von sich reden gemacht hat. Als Beispiel nennt sie die Unterstützung eines Aufrufes zum Boykott israelischer Waren vor Supermärkten in Bremen. Zuletzt spekulierte eine von der Bundestagsabgeordneten Inge Höger unterzeichnete Pressemitteilung über den Mord an einem italienischen Friedensaktivisten in Gaza, dass einzig die Besatzungsmacht von solchen Verbrechen profitieren würde, schreibt die Welt. Mit der Duisburger Internetpropaganda sei dennoch eine neue Stufe erreicht. Das Pamphlet sei direkt mit einer Seite verlinkt gewesen, die im Vokabular von Neonazis den Mord an den europäischen Juden als Erfindung angriff. Es ist gut, wenn man einfach zwischendurch mal liest und sich einfach informiert. Und nicht einfach auch bei Wahlen sein Kreuzchen wohin setzt. Und doch, worum es mir geht, ich sage, beeinflusse und verändere die Welt. Und das ist genau, was diese politischen Kräfte machen. Sie beeinflussen und sie verändern die Welt. Und die Frage für mich ist, wo sind wir als Gemeinde Jesu Christi? Wo ist das Volk Gottes? Wo üben wir Einfluss aus? Wo schaffen wir Veränderung in dieser Welt? Gemeinde Jesu ist doch zum großen Teil zu einem Häuflein geworden oder auch Gruppen oder auch selbst wenn es tausende Mitglieder einer Gemeinde sind. Aber Gemeinde Jesu ist doch fast dazu geworden, eine Gruppe, die sich irgendwo hinter Mauern trifft und dort ein paar Halleluja-Lieder singt, sich ein paar Bibelverse um die Ohren haut und sagt, der Heiland kommt ja bald. Das ist aber keine Weltveränderung. Jesus erwartet von uns, dass wir diese Welt verändern. Er erwartet von uns, dass wir diese Welt beeinflussen. Er erwartet, dass auch unter dem Risiko, verfolgt zu werden, verleumdet zu werden, verachtet zu werden oder vielleicht auch mit dem Tod bedroht zu werden. In diesem Tag, das war glaube ich auch am Mittwoch, ist, habt ihr vielleicht mitbekommen, Pastor David Wilkerson. Er ist der Autor von Kreuz und die Messerhelden, im Buch und mehreren anderen Büchern, Endzeitbüchern, Die Vision und so weiter. Am Mittwoch ist David Wilkerson tödlich verunglückt. Er ist in Texas auf einer Straße irgendwie auf die Gegenfahrbahn gekommen, ist in einen Sattelschlepper, mit einem Sattelschlepper kollidiert. Er ist tot, seine Frau schwer verletzt im Krankenhaus. Und ich habe das in unserem Monatsinfoheft, das ihr ja heute mitnehmen könnt, auch eine Seite, einen Nachruf von unserem Präses Roman Sievert vom BFP mit beigetan oder Frank Uphoff, der ihn verpasst hat, zum Tod von David Wilkerson. Das habt ihr mit dabei, da könnt ihr euch auch informieren und es lesen. Ein Mann, ich komme später nochmal zurück, der die Welt veränderte. Ein Mann, wo es auch klein anfing. Ein Mann, der auch erstmal in der Presse verleumdet wurde, das ihm aber zu einem großen Sieg und seinem Segen geworden ist. Du und ich, wir können die Welt beeinflussen und wir können sie verändern. Und mein Aufruf ist heute ein Aufruf, den Jesus gemacht hat. Deshalb ist das auch unser Monatsspruch. Geht auf die Kreuzwege der Innenstädte und auf die Marktplätze und wen immer ihr finden werdet, ladet zum Hochzeitsfest ein. Und sie gingen hin auf die Straßen und Marktplätze und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen, nach Matthäus 22, 9 bis 10. Da gibt es Meldungen wie diese, die ich sagte, was jetzt parteimäßig betrifft oder auch in der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft ist wirklich voll in einem antigöttlichen Trip und Weg und es wird nicht besser werden. Jesus sagt am Schluss, bevor er wiederkommen wird, wird es sein wie bei Sodom und Gomorra. Es wird sein wie bei der Sintflut, dass es nur eine Möglichkeit gibt, die Menschheit zu stoppen und mit Gericht zu kommen. Und das wird geschehen. Die Schrift sagt es, dass es geschehen wird. Das ist unaufhaltsam. Das Gericht über die Gesellschaft wird kommen. Und natürlich auch, wie wird es mit uns aussehen? Sind wir dem Beispiel Jesu gefolgt oder nicht? Eine andere E-Mail, die ich bekam, auch aus IDEA, der Newsletter, vom 29.04. Eine Frau, 81 Jahre, ist jetzt zu Jesus gegangen, ist gestorben. Die Frau mit dem Schild, Jesus rettet. Ich lese euch da mal kurz diese Info von IDEA. Wie gesagt, IDEA, 29.04.2011. Maria Schmidt ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Sie war in Dortmund stadtbekannt. Maria Schmidt zog jahrelang mit dem Schild, Jesus rettet, und mit dem Ausruf, das Wichtigste, durch die Innenstadt. Also sie ging mit dem Schild, das Wichtigste, und das ist Jesus rettet. Damit ging sie durch die Innenstadt. Am 18. April ist sie im Alter von 81 Jahren gestorben. Seit 1996 gehörte die ehemalige Lehrerin zum Straßenbild. Sie verteilte Infobroschüren in der Fußgängerzone und sprach mit Passanten über Jesus. Also seit 1996, ist schon ein paar Jahre her, nicht wahr? Ich kann nur informieren, sagt sie, war ihr Leitsatz, bekehren kann ich nicht. Im Gespräch mit einer Schülerzeitung hatte Maria Schmidt ihren Weg zum Glauben beschrieben. Nach dem Unfalltod ihrer Eltern im Jahr 1961 habe sie ein Leben nach den Worten der Bibel begonnen. Ihren Austritt aus der Landeskirche begründete sie so. Einmal, als ich in der Kirche war, fiel nicht mal der Name Jesus. Es wurde nur über Natur gesprochen. Aufsehen erregte Frau Schmidt, als sie im Jahr 2000 den Teilnehmern der homosexuellen Parade Christopher Street Day in Köln das Schild Jesus rettet entgegenstreckte. Ein Foto mit der Szene belegte bei einem Wettbewerb der Oberbergischen Volkszeitung den ersten Platz. Maria Schmidts Art der Mission hat Nachahmer gefunden. An der Beerdigung nahmen unter anderem 12 Christen teil, die ebenfalls mit einem Jesus-Rettet-Schild durch Innenstädte ziehen. Die Predigt hielt der Evangelist Dieter Roth von der Brüdergemeinde in Castrop-Rauxel. Also eine Frau, von der man sagen kann, der alte Spruch gilt noch, so kenne ich ihn aus meiner Zeit, gerettet sein gibt Rettersinn. Wenn dieser Spruch Wahrheit ist, dann müssen wir sagen, dass der größte Teil der Christen, inklusive der Pfingstler, nicht gerettet ist. Wenn gerettet sein tatsächlich Rettersinn gibt, wenn mich das dann zu einer Leidenschaft bringt, Menschen zu Jesus Christus zu führen, aus Dankbarkeit, weil ich gerettet worden bin, dann sagt man, ich bin gerettet worden, Jesus ist in mein Leben gekommen, ja, es ist nötig, sich zu bekehren, es ist nötig, gerettet zu werden. Dieses Gerettetsein gibt Rettersinn. Das gibt die Gesinnung, andere sollen auch gerettet werden. Ich sagte, beeinflusse die Welt und verändere die Welt. Beeinflusse und verändere die Welt. Du und ich, wir werden die Welt nicht verändern, wenn wir an der Uni, an unserem Arbeitsplatz, in der S-Bahn, im Bus, in der Straßenbahn, wo immer wir uns bewegen, du und ich, wir werden keinen Einfluss auf diese Welt nehmen. Das Einzige, was man vielleicht von uns, wenn man dann hört, zufällig, dass wir Christ sind, den einzigen Namen, den man uns dann vielleicht zuordnen könnte, wäre Laschis, Gottes Laschis. Das wäre ein angemessener Titel, vielleicht für den größten Teil der Christenheit. Lasches Christentum, die Laschis Gottes. Könnte man einen Verein gründen, würden sehr viele reinpassen. Beeinflussen wir, verändern wir die Welt. Was tun wir in unserem Umfeld? Was geschieht, wenn wir ausgehen? Nehmen wir David Wilkerson, der jetzt verunglückt ist. David Wilkerson, der eines Tages sagte, es kann nicht sein, dass ich einfach nur meine Gemeinde betreue, für meine Schäfchen da bin. Er sah im Fernsehen, oder in der Zeitung, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon so lange her, er sah, wie eine Jugendgang, eine Bande junger Leute vor Gericht gestellt wurde. Vor Gericht gestellt werden sollte, weil sie gemordet haben, getötet haben. David Wilkerson, der sich Zeit genommen hatte zu beten und sagt, ich muss auf Gott hören, was kann ich tun, um diese Welt zu verändern, was kann ich tun, diese Welt zu beeinflussen? Und so fing er an zu beten. Er hat seinen Fernseher beiseite geschafft und fing an, Gott zu fragen und Gott zu suchen. Und dann las er diesen Artikel. Und dann ist er von seiner schönen, kleinen, beschaulichen Gemeinde nach New York gefahren. Und er kam dort vor Gericht und wollte den jungen Leuten beistehen. Man hat natürlich gedacht, er will ein Attentat auf den Richter verüben. Die Sicherheitskräfte haben ihn nach draußen befördert. Und die auch den Film kennt, Das Kreuz und die Messerhelden, ein Reporter sagt, Reverend, was haben Sie in Ihrer Hand? Und dann hob er, ja, die Bibel. Und das war das Bild, das ja durch die Zeitungen ging. Bibelschwingender Pastor im Gerichtssaal. Wie peinlich für die Gemeinde. Unser Pastor, welch einen Ruf. Zumindest einen Ruf. Daraus, aus diesem ganzen Bereich, fing er an, das, was erst negativ aussah und in der Presse negativ beurteilt wurde, Das öffnete ihm die Tür zu den ganzen Menschen im Drogen- und Prostitutionsbereich. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt. Ja, ich beginne mit den Abschiedsworten seiner Familie. Er ging heute von uns, um bei Jesus zu sein. Mit diesen Worten verabschiedet sich die Familie Wilkerson am 27. April 2011 vom Vater, Großvater, dem beeindruckenden Prediger und Gottesmann David Wilkerson, der bei einem tragischen Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Wilkerson hinterlässt seine Frau Gwen, die ebenfalls in den Verkehrsunfall verwickelt war, 4 Kinder und 11 Enkelkinder. Wilkersons Frau befindet sich laut Presseberichten nach wie vor in einem kritischen Gesundheitszustand. Im Jahr 1958 empfand David Wilkerson, damals Pastor der Assemblies of God in Pennsylvania, den Ruf Gottes, nach New York zu gehen, um dort einer vor Gericht stehenden Bande von Jugendlichen zu helfen. Durch diesen eigentlichen missglückten Versuch bekam Wilkerson Presseöffentlichkeit, was ihm wiederum die Türen zu den New Yorker Banden öffnete, bei denen er dadurch Vertrauen gewann. Was während einer abendlichen Gebetszeit Wilkersons einen bescheidenen Anfang nahm, entwickelte sich über die Tür zu den New Yorker Banden zu der gewaltigen Arbeit von Teen Challenge, einem Hilfsprogramm für Drogenabhängige und abhängige Jugendliche, das heute mehr als 1400 Zentren in aller Welt betreibt, in denen Jugendliche die freisetzende Kraft des Evangeliums erfahren. Auch in Deutschland gibt es etliche Einrichtungen von Teen Challenge unter www.tcd-teenchallenge.de, die eng mit dem BFP verbunden sind. Es geht darum, etwas über die Arbeit, wie gesagt, das könnt ihr dann selber lesen, der Nachruf auch unseres Präses, Roman Sievert. Ein Mann, der aufstand, der an einen Gerichtssaal ging und sagt, dieser Not muss begegnet werden. Hier muss etwas geschehen. Und ich glaube, dass jeder von uns einen Ruf hat und einen Auftrag hat. Ich glaube nicht, dass wir jetzt alle hergehen und Teen Challenge Zentren gründen. Vielleicht auch nicht, dass ihr jetzt alle mit Transparenten durch die Straßen lauft, obwohl mich das seit Wochen bewegt und wo ich gesagt habe, dass wir das auf jeden Fall tun sollten. Ich will auf jeden Fall unserem Kreativteam den Auftrag erteilen, dass sie doch einfach Schilder beschreiben mit Sprüchen. Jesus lebt, Jesus der Weg, Jesus die Wahrheit, Jesus das Leben. Und für mich, ich habe das im Gespräch mit Gott so beschlossen, wenn kein einziger mitgeht, dann werde ich alleine mit so einem Transparent durch die Gegend laufen. Als ich dann dieses Schild sah von dieser 81-jährigen Schwester, die jetzt diese Woche heimgegangen ist, da habe ich gedacht, wenn diese alte Oma das kann und gemacht hat, dann sollte ich, junger 59-Jähriger, fast 59-Jähriger, das ja auch noch hinkriegen. Aber ich glaube, das spielt für Alter keine Rolle. Ich sagte neulich schon, wie wir beeinflussen und wie wir verändern können. Es gibt niemanden, der sagt, ich kann nichts tun. Als ich auf dem theologischen Seminar war, da hatte ich damals bei Evangelisation Waldemar Sadatschuk zum Lehrer. Und wir sollten einen Bericht schreiben oder ein Referat schreiben darüber, ob Christen berufen sind, das Evangelium zu verkündigen oder ob es auch vielleicht doch nur einige sind oder einfach ein Referat über Evangelisation. Ich habe natürlich schon ganz klar, weil das auch meine Meinung war, geschrieben, ich sage, jeder Christ sollte das Evangelium verkünden. Jeder Christ sollte evangelistisch, missionarisch tätig sein. Und wer das nicht kann, der sollte zumindest finanziell die unterstützen, die das tun. Da habe ich unter meinem Referat und auch hinterher einen Anspruch von Waldemar bekommen. Er hat gesagt, merkt dir eins, Herbert, freikaufen kann sich keiner. Freikaufen kann sich keiner. Das ist Waldemar. Freikaufen kann man sich nicht. Ich spende und du gehst. Nein, nein. Der Monatsspruch, den ich gewählt habe,
Geht hin auf die Kreuzwege der Innenstädte, die Kreuzwege der Landstraßen habe ich. Ich habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt da Landstraßen lasse, deshalb habe ich auch geschrieben nach Matthäus 22. Wenn ich auf die Landstraßen, dann denke ich, dann setzt euch alle ins Auto und reist irgendwo im Odenwald in die Pampa und setzt euch dahin, wo keine Häuser mehr sind, weil ich soll ja auf eine Landstraße irgendwie gehen, da wo die Trecker vielleicht herfahren und vielleicht verirrt sich mal ein Bauer hier auf meinem Pfad. Deshalb, es sind die... Jesus hat uns berufen, auf die Kreuzwege der Innenstädte und auf die Marktplätze zu gehen. Und wen immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Damit sagt er auch, finden werdet, ihr werdet welche finden. Ihr werdet auf jeden Fall solche finden, die bereit sind zu kommen. Denn ich denke, du, liebe Schwester, bist ja mir da auch ein Zeugnis. Hast keinen Pastorenausweis, hast kein Theologiestudium besucht, ja, dich meine ich, genau. Aber du gehst hin und du gehst ganz einfach in die Stadt und sagst, Jesus, ich gehe in diesen Gottesdienst in die Citykirche, aber da muss ich doch wenigstens auf dem Luisenplatz gucken, ob da nicht irgendjemand ist, der suchend ist nach Gott. Und dann hast du diese suchende Frau mit ihren Kindern gefunden. Und so kam sie hierher. Warum? Weil man nicht nur zum Gottesdienst kam. Ich erinnere mich an Zeiten und ich hoffe, dass wir da wieder hinkommen, wo... Auch den Beginn unserer Arbeiten, wo Menschen oder Gläubige, bevor sie in den Gottesdienst kamen, in den Park gegangen sind, in die City gegangen sind oder an andere Plätze gegangen sind und versucht haben, jemand mitzubringen. Heute sind wir sehr bequem. Wir fahren von zu Hause um 5:05 los, weil wir um 5 da sein müssen und wissen im Vornherein schon, wir sind doch erst 4:15 oder 5:20 da. Wo soll ich da noch jemanden einladen? Ganz einfach, indem du schon um 4:05 von zu Hause weggehst. Ja, aber mit Mittagessen, dann ist eben mal eine halbe Stunde früher Mittag. Also versteh mal, ich weiß, ich kenne diese ganzen Argumente. Ich kenne sie. Aber da will ich mich vielleicht mal wieder als Beispiel bringen, obwohl ich das oft getan habe. Aber als ich ein junger Christ war, wir hatten unseren Gottesdienst Vormittag. Und wenn der Schluss war, dann wusste ich eins, Mama wird jetzt kochen. Und ich wusste, so ungefähr 2 Stunden wird sie brauchen. So, in diesen 2 Stunden helfen kochte ich nicht, meine Mama kocht lieber alleine. Ist auch in Ordnung so, ich bin ja gar nicht dagegen. Aber während Mama diese 2 Stunden kochte, während dieser Zeit bin ich sonntags an den Wuppertaler Hauptbahnhof gegangen. Ich bin direkt dort mit der Schwebebahn hingefahren, ausgestiegen und dann bin ich auf die Bahngleise gegangen, also sind Bahngleisen, und dann habe ich mit den Menschen gesprochen. Ich habe gesagt, Herr, wie kann ich auch die älteren Leute, die gerade auf ihrem Sonntagsausflug, Trip oder Kaffeefahrt irgendwo hin sind, wie kann ich sie ansprechen? Dann habe ich immer gehört, so was der Heilige Geist so sagte. Einer der Worte, die ich immer zu diesen älteren Leuten auch sagte, war, dass ich hinging, Entschuldigung, ich möchte Sie nicht stören, aber haben Sie heute schon an den himmlischen Vater gedacht? Und Leute waren perplex und überrascht und dann konnten wir über Gott, den Vater und über Jesus sprechen. Und dann war diese Zeit vorbei. Ich wusste, in einer Viertelstunde gibt es Mittagessen. Dann bin ich hin nach Hause und bin rechtzeitig gekommen. Und das Sonntag für Sonntag. Sonntagnachmittag, nach dem Mittagessen. Da habe ich gedacht, was soll ich vor der Glotze hängen? Was soll ich meine Zeit vertun? Ich habe mir wieder ein Packen Flyer genommen und habe gesagt, ich gehe spazieren in der Stadt und ich suche an den Kreuzwegen der Innenstadt. Ich suche, wo sind die Menschen, die sich finden lassen? Wo sind sie? Und ich erinnere mich, eines Sonntags auch, es war nicht viel los, die Stadt war leer, also man konnte... Obwohl es Sonntag war, ich wundere mich, aber es war leer. Ich sehe heute noch diese Unterführung in Wuppertal-Elberfelder Bahnhof. Und ich komme dort in die Unterführung und dann sehe ich am Schaufenster eine Frau. Sie schaut sich die Schaufensterausstellung dort an und ich gehe zu ihr hin und spreche sie an auf Jesus. Und sie sagt, zu welcher Gemeinde gehören Sie denn? Ja, ich sage, ich gehöre hier zur Pfingstgemeinde. Oh, sie hat Gott geschickt. Ich habe gebetet, weil sie war aus England. Ich bin aus England, sagt sie. Mein Mann ist beruflich hier. In England hatte ich meine Gemeinde. Aber hier in Wuppertal, ich habe bis jetzt keine Gemeinde gefunden, die mir entspricht oder die Pfingstgemeinde ist. Wie gesagt,
Man findet Pfingstgemeinden nicht schnell. Sie sind versteckt in ihren Mauern. Und sie sagte, sie hat Gott geschickt. Und dann habe ich ihr die Adresse gegeben und sie war so dankbar. Und am nächsten Sonntag war sie da. Der Mann war nicht gläubig. Und solange, ich bin ja dann zum Theologiestudium kurz danach aus Wuppertal weggegangen. Und ihr Mann, der nicht gläubig war, der hat sie jeden Gottesdienst zum Gottesdienst hingefahren. Und wenn der Gottesdienst aus war, stand er wieder vor der Gemeindetür und hat sie abgeholt. Er selber kam nie in den Gottesdienst, aber er sagt, ich liebe meine Frau. Und meiner Frau tut das Leben, der Weg mit Jesus gut. Ich selber will diesen Weg nicht gehen. Aber weil ich meine Frau liebe, werde ich sie hinfahren und ich werde sie holen. Und das hat er ständig gemacht. Ständig gemacht. So, aber da geht jemand und findet jemand, der sucht eine Gemeinde. Ich denke daran, wie lange habe ich eine Gemeinde gesucht? Wie lange habe ich eine Gemeinde gesucht? Bei uns in unserem Wohngegend, da gab es immer diese Jesus-Flyer. Aber ich sage schon mal, keine Adresse darin. Also bin ich hergegangen mit diesem Flyer und habe gesagt, Mensch, aber diese Leute kennen Jesus, diese Leute, die diesen Flyer verteilen und da steht drin, dass man Jesus kennt, diese Leute kennen Jesus. Ich muss mich also auf die Suche machen, denn ich würde gerne auch diesen Jesus, diesen Gott nachfolgen, ihn kennenlernen. Jesus war so schön da beschrieben in diesem Flyer und ich habe gesagt, das will ich. Ich bin damals dann in unserem Gebiet, dann habe ich die Kirchen abgeklappert. Da bin ich in die evangelische Kirche gekommen und bin zum Pfarrer. Ich sage, hören Sie, ist der Flyer von Ihnen? Also ich suche die Leute, die diesen Jesus kennen. Oh, sagt er, da sind Sie bei uns verkehrt. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Und das war's dann. Und dann bin ich weg. Dann bin ich in die katholische Kirche gegangen. Ich bin zu dem Priester gegangen. Ich sage, hören Sie, hier da schreiben Leute so schön über Jesus. Ich würde gerne die Leute kennenlernen, die diesen Flyer verteilen. Sind Sie das mit Ihrer Kirche, die hier von Jesus so sprechen? Er sagt, damit haben wir nichts zu tun. So, irgendwann habe ich das Suchen aufgegeben. Ich habe die Flyer gelesen. Irgendwann hörten die Leute, die die Flyer verteilt, noch auf, sie zu verteilen. Das Schlimme war, sie haben niemals eine Adresse drauf gemacht. Und ich hasse es, wenn Leute Flyer verteilen und keine Anschrift drauf machen. Das hasse ich. Hallo, das hasse ich. Verteile Flyer und mach eine Adresse drauf, dass man dich findet. Ich mag das nicht. Das ist wie rausgeworfenes Geld. So, Leute, du willst sie doch wohin einladen? Du willst doch, dass sie mit dir auch ins Gespräch kommen können. So, mein Weg ging dann weiter. Ich habe dann die Suche aufgegeben. Dann habe ich gedacht, okay, ich war zwar schon nicht mehr der Jüngste, dann habe ich gedacht, okay, gehst du in den Konfirmandenunterricht. Dann habe ich den Pfarrer gefragt, kann ich dann in den Konfi-Unterrichter kommen? In unserem Wohngebiet. Naja, dann bin ich da reingegangen, einige Male. Ich habe dort alles gehört, aber nichts über Gott und nichts über Jesus. Dann habe ich gesagt, was soll ich da? Also bin ich weggeblieben. Und ich fing an, mir Freunde zu suchen, die in meinem Umfeld lebten. Das Gebiet, in dem wir lebten, gehörte, wie man so schön sagt, zu dem asozialsten Gebiet in der Stadt. Und da kam man in Kontakt mit den Leuten, wie sie dort leben. Ich glaube, es ist ein Jahr vergangen oder länger. Und später, ich mache einen Sprung. Später, ich habe aufgehört, dann zu suchen. Und dann fing ich an, kriminell zu werden. Dann bin ich dreimal vorbestraft, zweimal im Gefängnis gewesen. Und beim letzten Mal im Gefängnis, da habe ich gesagt, ich muss Jesus suchen, ich muss Gott finden. Und habe mir damals die Bibel geben lassen. Und kam dann so in eine Gemeinde, über einen nichtgläubigen Pfarrer. Aber das ist klar. So, versteh, du und ich, wir sollen diese Welt beeinflussen. Diese Frau mit dem Schild beeinflusst ihr Umfeld. Man wusste, diese Frau gehört zu Jesus. Wissen die Menschen in deinem Umfeld, dass du zu Jesus gehörst? Und ich meine nicht, ob sie wissen, dass du ein religiöser Fanatiker bist.
Weil manches Mal sind wir auch als Gläubige so, wir gehen und wir hauen alles kaputt und du musst mit Jesus und bum und da. Also wir sind wie ein Kettenhund an der Kette und zerren rum und verscheuchen die Leute. Das Gegenüber, mit dem du sprechen willst, ist ein Mensch, für den Jesus gestorben ist, für den er sein Leben gegeben hat und mit dem du normal reden kannst. Verändere die Welt. Ich habe diesen Vers hier gewählt, wir können es ja auch mal aufschlagen, in Matthäus 22. In unserer Gemeinde, ich war fast immer der Einzige, der überhaupt rausging und Menschen zu Christus einlud. Unsere Jugendgruppe war verängstigt oder versuchte ihr Ding zu leben. Weiß nicht, ob es überhaupt ein, zwei Mal war, dass irgend Leute von der Gemeinde mit draußen waren, aber da bin ich nicht mal sicher, ob das so war. Ich bin jeden Tag unterwegs gewesen. Wenn ich morgens zur Arbeit fuhr, dann habe ich auf dem Schwebebahnhof und in der Schwebebahn mit den Menschen über Jesus gesprochen. Wenn ich in der Mittagspause habe ich mit den Menschen über Jesus gesprochen. Wenn ich abends nach Hause gefahren bin mit der Schwebebahn, dann habe ich mit den Menschen über Jesus gesprochen. Und in meiner Freizeit habe ich mit den Menschen über Jesus gesprochen. Samstagmittag, nachdem ich also meine Zwei-Zimmer-Bude aufgeräumt hatte, geputzt hatte und meine Zeit einfach mit Gott zusammen verbracht habe, dann bin ich kurz nach dem Mittagessen, bin ich dann raus in die Stadt. Und dann bin ich kreuz und quer durch die Stadt und habe gesucht, wo finde ich welche, die sich finden lassen. Und ich habe viele gefunden. Meine Bude war manchmal brechend voll junger Leute. Natürlich war ich eingenebelt und verqualmt bis an die Hutkante. Aber sie kamen. Wir haben die ganze Nacht gesprochen. Die ganze Nacht über Jesus, über die Bibel gesprochen. Und am Morgen, Zeit zum Schlafen gab es nicht. Manche hauten sich irgendwie auf mein Sofa oder ins Bett. Das lag alles manchmal kreuz und quer da. Ich lud sie nur ein und sie kamen. Und dann kamen sie in die Gemeinde. Unser Pastor hat sehr gut gepredigt. Evangelistisch, missionarisch, wie er eingestellt war. Er hat gepredigt und die Leute gingen auch nach vorne und bekehrten sich und so weiter. Es gibt draußen Menschen, die suchend sind. Okay, Matthäus 22, ab Vers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnisse zu ihnen und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn Hochzeit machte. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Also beachte, was hier steht. Mit dem Reich der Himmel, das Himmelreich, Gottes Reich ist, da verhält es sich so. Der König, wer ist der König hier? Gott. Gott. Der seinem Sohn, wer ist sein Sohn? Jesus, eine Hochzeit machen will. So verhält es sich, sagt Jesus, mit dem Reich meines Vaters. Mein Vater will mir eine Braut schaffen. Und wie die Bibel sagt, wer ist die Braut Jesu Christi? Das sind die, die gläubig geworden sind, richtig? Nebenbei einzuwerfen, wer von euch wünscht sich, dass Jesus wiederkommt? Paar? Alle? Ihr wünscht euch, dass Jesus wiederkommt? Du sagst, ich melde mich lieber nicht, wer weiß, was kommt. Ich kann das nur als wahr in dem Fall annehmen, wenn du dann tatsächlich auch hergehst und Menschen versuchst, für Christus zu gewinnen. Weil die Bibel sagt, Jesus wird nicht wiederkommen, bis die Zahl aus den Nationen voll ist. Nicht er. Es gibt eine gewisse Anzahl von Menschen, die müssen errettet werden und vorher kommt er nicht. Und da sind wir jetzt gerade. Wir wollen, dass Jesus wiederkommt. Dann müssen wir an die Kreuzwege, unsere Städte, Landstraßen, Märkte und so weiter gehen. So, wir sind also gerufen, das zu tun.
Und er sagt hier weiter, Vers 3, und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Also die Geladenen, das sind die, die schon gläubig waren, die schon dazu gehörten, die schon zur Familie und so gehörten. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten es nicht und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere auf seinen Handel, der andere am Rhein zum Fischen, der andere seinen Garten zu schrebern. So hatte jeder seinen Teil, aber hinzugehen und Leute zur Hochzeit zu rufen, da hatte keiner Zeit für. Dann gab es sogar welche, Vers 6, die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Ganz klar, wenn du anfängst, für Jesus auf die Straße zu gehen und rauszugehen, wenn du anfängst, den Namen Jesus draußen groß zu machen, wenn du anfängst, die Welt zu beeinflussen und die Welt zu verändern, dann wirst du ganz schnell aus deinen eigenen Reihen Menschen finden, die sagen, was du doch für ein religiöser Spinner bist, und man kann es ja alles übertreiben. Aber weißt du, warum diese Leute das sagen, dass du ein Spinner bist und es übertreibst? Weil du nämlich durch dein Gehen, durch deine Tat, stachelst du oder stichst du in ihre Bequemlichkeit, in ihr faules Fleisch hinein. Und das ist unangenehm. Hallo? Das ist der Punkt. Der König aber wurde zornig und er sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. So viel zu dem Zorn des Königs über die Leute, die seinem Ruf und seiner Einladung nicht folgen. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit zwar ist bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen. Und so viele ihr immer finden werdet, ladet zur Hochzeit. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Und weißt du, wir können uns aufregen über Missstände, auch hinein in unsere politischen Parteien. Und wir können sagen, Grüne weg und Linke weg und alles. Ja, ich finde, sie sind die Hauptvorantreiber von Gottlosigkeit in unserem Land, inklusive der evangelischen Geistlichkeit. Sie sind Vorantreiber der Gottlosigkeit. Aber weißt du, was geschieht? Wenn einer dieser Funktionäre oder wenn einer dieser Partei, Gruppenleiter, wie auch immer sagt, Leute, morgen marschieren wir gegen Atomkraft. Dann steht die Mannschaft, die sich zu diesem Clan gehörig zählt, die stehen auf und die gehen mit Transparenten auf die Straße und die sagen Nein zu Stuttgart 21, sie sagen Nein zur Atompolitik, sie sagen Nein zu den Dingen, die sie durchbringen, die sie nicht wollen, dass sie in der Gesellschaft sind. Da geschieht ein Aufruf von ihren Leitern, von ihren politischen Leitern und die Menschen, die sagen, wir gehören zu diesem Verein, zu dieser Partei und selbst die Sympathisanten und die darum herum sind, die stehen mit auf und sagen, wir marschieren mit euch, um eure Werte, um eure Parolen durchzubringen. Aber da hat unser Jesus gesagt, geht hinaus auf die Landstraßen, an die Kreuzwege der Städte, geht hinaus auf die Märkte. Und ruft die Menschen zur Hochzeit. Und die Gemeinde Jesu Christi, sie bewegt ihren Hintern nicht. Sie sitzt still und ruhig in ihren Sessel. Sie sitzt still und ruhig in ihren Ehestreitigkeiten. Sie sitzt still und ruhig in ihren familiären Problemen. Statt zu Christus zu kommen, statt Buße zu tun, vergib mir, dass ich meine Frau beleidigt habe. Vergib mir, dass ich meinen Mann beleidigt habe. Vergib mir, dass ich so hartherzig gegenüber meinen Kindern bin. Vergib mir, dass ich so ungehorsam gegenüber meinen Eltern bin. Vergib es mir. Gott, vergib es mir. Nein, wir tun nicht Buße, wir rennen nicht und wir gehen schon gar nicht an die Kreuzwege, mit wenigen Ausnahmen. Und wir haben mehr als einen Parteivorsitzenden. Jesus Christus ist der König der Könige, der Herr aller Herren, ihm, dem alle Gewalt und alle Macht gehört.
und er, der gestorben ist, damit die draußen, die ihn nicht kennen, die zur Hölle gehen, damit diese Menschen gerettet werden. Und da draußen gibt es Suchende. Und ich glaube, es ist Zeit, und ich meine nicht nur hier die Gemeinde vor Ort. Ich meine alle, die im Internet zuhört, wo immer ihr auf der Welt seid. Und ich weiß, ihr hört weltweit zu. Da sind Leute in Südamerika, in Asien, in China, überall. Ihr hört diese Predigt, ihr hört auch diese Predigt heute Abend. Und ich sage dir, mein lieber Bruder und Schwester, es ist an der Zeit, dass du aufstehst und dass du wirklich Farbe bekennst, dass du nach außen hergehst und sagst, ich gehöre zu Christus. Und er ist der Einzige, der rettet. Er ist der einzige Weg zum Himmel. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Wir müssen aufhören mit Kirche spielen. Wir müssen aufhören. Diese Parteileute und andere Gruppierungen, die machen ihre Leute mobil. Aber unser König, von dem wir sagen, dass er der Herr des Universums ist, er hat, ruft und sagt, Leute, werdet mobil. Geht an die Kreuzwege der Innenstädte. Geht auf die Marktplätze. Und wir sagen, Halleluja. Nennen wir das Gott ehren? Ist das Gott verherrlichen? Das ist nicht Gott verherrlichen. Das grenzt an Gotteslästerung. Das ist Missachtung seiner Autorität. Das ist totale Missachtung seiner Person. Ich habe gestern gesagt, und ich wiederhole mich, da gibt es Leute, die regen sich darüber auf. Aber weißt du, besser du regst dich über mich auf, als dass du weiter schläfst. Ich habe gestern gesagt, ein Christ, der nicht andere zu Jesus führt, ist kein Christ. Ist kein Christ. Christen machen andere Menschen zu Christen. Sie führen sie zu Christus. Du kannst doch nicht sagen, ich habe Leidenschaft für Jesus und du sagst den Verlorenen nicht, dass sie zur Hölle gehen. Und sie sollen zur Braut Jesu dazugehören. Verstehst du, was ich meine? Kannst du mir folgen? Hier muss es einen Ruck geben. Und wir müssen aufstehen in dieser Stadt, in unseren Städten. Und wir müssen wirklich Farbe bekennen und sagen, ich gehöre zu Christus. Wir müssen nach außen gehen und sagen, ich gehöre zu Christus. Ich gehöre zu Christus. Und ich meine damit nicht, wie viele Scalps bringst du nach Hause? Um es mal so, wie viele hast du? Nein, es geht darum, habe ich eine Leidenschaft für Jesus, wenn ich, oder sagen wir so, wer eine Leidenschaft für Jesus hat, hat eine Leidenschaft auch für die Verlorenen. Wer keine Leidenschaft für die Verlorenen hat, hat keine Leidenschaft für Jesus. Das sind nur Sprüche. Weil Jesus ist leidenschaftlich für die Verlorenen. Er kam, er hat alles hingegeben. Er hat alles preisgegeben. Er hat sich aufgegeben. Er entkleidete sich selbst. Er litt und er starb. Er nahm unsere Sünden auf sich, damit du und ich in den Himmel kommen. Und wir sind jetzt Gottes Feuerwehr in dieser Welt. Verstehst du? Das Haus brennt. Die Welt brennt. Die Welt ist in Flammen. Die Leute gehen zur Hölle. Wenn ein Feuerwehrmann dasteht und sagt, die Leute wissen ja selber, die können ja selber wissen, wo die Tür ist und aus dem Haus laufen. Und der Feuerwehrmann stellt sich vor die Tür, hält seinen Wasserschlauch in der Hand, wie unsere Bibel. Ja, es ist ja genug über Brandschutzmaßnahmen und so weiter gesprochen worden. Selber schuld, sollen sie rauslaufen. Außerdem hätten die einen Feuermelder anbringen können. Die hätten sich ja selbst informieren können über den Glauben. Verstehst du? Wenn das ein Feuerwehrmann macht, weißt du, was mit dem passiert? Unterlassene Hilfeleistung. Der kommt vor Gericht. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass Gott uns dafür richten wird. Dass er uns dafür richten wird, dass wir uns nicht um die verlorene Welt kümmern. Ich glaube, er wird uns dafür zur Verantwortung ziehen. Ich bin fest davon überzeugt. Und wir müssen uns bewegen, mobil machen. Ich sage nicht, dass du hergehst und sagst, okay, ich habe so viele angesprochen, aber keiner bekehrt sich. Aber man sieht doch, deine Leidenschaft, deine Hingabe, dein Weg, ich will Menschen in das Reich Gottes hineinbringen. Ich spreche nicht davon, dass alle, mit denen du sprichst, jetzt gleich zum Glauben kommen. Davon spreche ich gar nicht. Aber ich spreche von der Waffenrüstung, die wir tragen. Die Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Das sind die Schuhe, die gehören zur Waffenrüstung.
Wenn jemand das Evangelium des Friedens nicht verkündigt, hat er diesen Teil der Waffenrüstung nicht an. Das heißt, er ist verletzbar, er ist verwundbar. Er ist nicht im Schutz, er ist nicht in Sicherheit. Und zu sagen, ich bin bereit, immer zu verkündigen, dann kann ich nur sagen, beweise, Watson. Zeig es mir. Deine Tat, meine Tat, sie zeigt es. Und verstehen. Und die mich kennen, die wissen das. Egal, ob es beim Einkauf ist, ob ich über einen Parkplatz gehe oder ob es an einer Tankstelle ist. Aber die Menschen, die dort sind, sie werden von Christus hören. Sie werden mit dem Evangelium in Kontakt gebracht. Natürlich, die meisten Tankstellen und die Leute, die kennen mich. Und dann manches Mal habe ich dann schon auch keinen, obwohl ich ja in der Hosentasche immer Info-Flyer vom Werner Nachtigall habe. Meistens drei verschiedene Sorten, zwei auf jeden Fall. So. Aber manchmal denke ich, ach, die kennen dich hier schon alle, gesprochen hast, da kannst du jetzt erstmal nichts weiter tun. Aber dann merke ich, oh, da ist ein neuer Klient. Da ist jemand Neues, der jetzt diese Kasse in dieser Nacht macht, an dieser Tankstelle. Dann gehe ich natürlich zurück ans Auto. Und dann gucke ich her, welches ist passend für ihn. Dann habe ich so das Empfinden, nehme ihm das, dann nehme ich das und dann gehe ich rein. Und dann bekommt er vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber, weil du auch aktiv warst, schon zum fünften Mal die gute Nachricht. Aber wir werden ihm sie noch fünfmal bringen, bis er sich zu Jesus bekehrt oder ganz klar Stellung bezieht, sagt, ich will es nicht. Verstehe? Das ist doch doof, wenn man jetzt schon bezahlt hat und dann nochmal zum Auto geht und dann nochmal einen Flyer zurückträgt. Weißt du, was doof ist? Es nicht zu tun, das ist doof. Und weißt du, was? Und das zeigt, wie stolz wir sind. Ja, guck, jetzt geht er wegen Flyer rein. Ich gehe nicht wegen einem Flyer rein. Ich gehe nicht wegen eines Flyers rein. Weißt du, weshalb ich reingehe? Weil da drin jemand ist, der ist auf dem Weg zur Hölle. Und ich habe die Lösung zu ihm, für ihn, den Weg für ihn, dass er rauskommt. Deshalb gehe ich zum Auto. Ob ich müde bin, ob ich humple, ob mir mein Bein wehtut oder nicht wehtut, ob mir der Kopf wehtut oder nicht wehtut, ob ich Durchfall habe oder nicht Durchfall habe, es spielt überhaupt keine Rolle. Du gehst hin und du tust es, weil du weißt, du bist ein Feuerwehrmann und diese Leute gehen in die Hölle. Deshalb tust du es. Und weil du willst, dass Jesus, dass der Lohn seiner Schmerzen voll wird, dass Jesus geehrt wird. Er starb doch dafür, dass der Lohn seiner Schmerzen voll wird und dass viele in dieses Königreich Gottes hineinkommen. Ich habe deshalb einen längeren Vers gewählt und ich wiederhole ihn nochmal nach Matthäus 22, 9 bis 10. Geht auf die Kreuzwege der Innenstädte und auf die Marktplätze und wen immer ihr finden werdet, und wir werden sie finden, ladet zum Hochzeitsfest ein. Ja? Ich meine jetzt nicht, dass du hingehst und sagst, ja, hallo, mein Pastor schickt mich, ich soll sie zur Hochzeit einladen. Ja, der weiß nicht. Oder du gehst hin und sagst, ja, darf ich sie zur Hochzeit des Lammes einladen? Ach, sagt er, gibt's Hochzeit mit Lamm? Verstehst du, das weiß er doch gar nicht. Also sprich ganz einfach Deutsch, verstehst du? Sei erfinderisch, Liebe ist erfinderisch. Und mit jedem Menschen sprechen wir anders. Lade zum Hochzeitsfest ein. Und sie gingen hin auf die Straßen und auf die Marktplätze. Verstehst du? Hier, der Parteivorsitzende Jesus, so möchte ich es jetzt mal sagen, der Parteivorsitzende Jesus hat seiner Anhängerpartei gesagt, geht auf die Kreuzwege der Innenstädte, der Landstraßen, auf die Marktstraße. Und hier heißt es, und sie gingen hin. Entweder gilt dieses Wort auch für dich und für mich. Wenn das nicht für dich und mich gilt, dann gilt für dich auch nicht, dass du gerechtfertigt bist aus Gnade. Wenn dieses Wort für dich und mich nicht gilt, dann gilt für dich auch nicht das Blut Jesu zur Vergebung der Sünden. Das gilt für dich dann genauso wenig. Entweder gilt die ganze Schrift für uns oder gar nichts. Oder gar nichts. Wir wollen glückliche Ehen, glückliche Familien. Und dann wurscheln wir und feilen wir aneinander rum. Da ist immer noch so ein Grat von Fleisch an ihm oder an ihr. Noch so ein Grat von Fleisch. Hey, geh mal raus ins Baccarat-Tal, um es mal so fromm zu sagen, ins Tal der Bitterkeit, der Nöte. Geh hin zu Familien und zu Ehen, die in Nöten und Schwierigkeiten sind, und hilf ihnen aus ihrem Dilemma. Dann wirst du sehen, wie winzig und gering deine Probleme sind, an denen ihr euch immer aufgeilt. Geh und sag es den Leuten. Geh und hilf den Leuten. Zeige Lösungen heraus. Da sind Leute,
die wissen nicht, Alleinerziehende und auch Eltern, sie wissen nicht, wie sie ihre Kinder erziehen sollen. Weil auch das ein Desaster in unserer Gesellschaft ist, eine humanistische Erziehungsmethode, wo Eltern und Alleinerziehende gar nicht wissen, was soll ich überhaupt noch tun und was gestern von den maßgeblichen Stellen als richtig propagiert wurde, ist heute falsch und man hat wieder eine neue Methode. Deshalb bieten wir zum Beispiel an, ganz einfach auch Elternbildung und Kinderseminar, damit du Orientierung findest und dass wenn du nach außen zu den ungläubigen Menschen gehst und sie sagen, ich komme mit meinen Kindern nicht zurecht, dass du in diesem Seminar gelernt hast. Schauen Sie, das ist der Weg, wie Sie mit Ihren Kindern in Frieden und gut leben können. Deshalb machen wir Seminare, doch nicht, weil es dazwischendurch ein Buffet gibt. Das macht doch nur mehr Arbeit. Da mache ich mir doch lieber ein kleines Buffet zu Hause. Aber ich will, dass du was lernst. Das gehört zu deiner Missionsaufgabe dazu. Das gehört zu deiner Aufgabe dazu, zu lernen, was sagt die Bibel über Erziehung, was sagt die Bibel über wirkliche Elternschaft und was sagt die Bibel über Ehe und diese Verhalten. Deshalb hatten wir das Eheseminar. Manche haben das angenommen, dieses Eheseminar, und haben gesagt, ja, wir leben darin. Andere haben es angehört und leben nicht darin. Aber es wird Zeit, dass du anfängst, es umzusetzen. Dafür haben wir die Seminare. Nicht, dass wir irgendwie wieder so im Zwerchfell ein bisschen Kitzel hatten. Irgendwie. Ich habe so gedacht, die Tage, die Gemeinde Jesu ist teilweise total entgleist. Gott sei Dank haben sich manche Dinge gelegt. Weißt du, wenn es darum geht, Leute nach vorne zu rufen, weil da jemand steht und betet und alle fallen um. Bei mir sind ganze Gemeinden umgefallen, da ist kein einziger stehen geblieben, wenn ich gebetet habe. Aber was hat es gebracht? Gar nichts. Hat es sie verändert? Nein. Hat es sie auf die Straße gebracht? Nein. Hat es nicht getan. Da steht jemand und dann wissen wir, oh, wenn er jetzt kommt, wenn er mir die Hände auflegt, da falle ich um. Sag mir, wem nützt das was? Du bist schon so viel umgefallen in deinem Leben, es ist langsam Zeit, dass du stehen bleibst und gehst. Ich finde nicht in der Bibel, dass wir diesen Umfallsport betreiben sollen. Wenn der Heilige Geist jemanden berührt und er fällt um, dann fällt er um. Ist in Ordnung. Hallo. Aber wir gehen doch nicht daher und so, und kennst du das? Und die Salbung, die drückt mich nochmal. Ich bin es nicht, Bruder, der dich drückt. Das ist die Kraft dahinter. Ja, klar, die Manneskraft. Und dann fällt man um. Das bringt keiner auf die Straße. Sie sind nicht geistlicher geworden. Ich gucke mir die Leute an. Sie leben nach dem Aufstehen genauso fleischlich wie vorher. Also was vertane Zeit. Ja, ich weiß, ich mache mir mit dem nicht nur Freunde. Aber habe ich ein Preisausschreiben ausgesetzt irgendwie oder ein Rundschreiben? Werdet alle meine Freunde? Nö, man darf sich auch über mich ärgern. Weißt du, was Jesus sagt? Das ist ein Sohn. Der Vater bittet, ihn etwas zu tun. Und der Sohn sagt, nö, Papa, das mache ich nicht. Und das ist ein zweiter Sohn, der sagt, oh ja, Papa, das mache ich. Ich mache das, du bist mein Papa, das mache ich für dich. Und dann sagt Jesus, am Abend kommt der Papa nach Hause. Der Sohn, der gesagt hat, nee, das mache ich nicht, der hat gemacht, worum der Vater gebeten hat. Der andere, der so glückselig sagte, Papa, mache ich, der hat nichts gemacht. Und Jesus sagt, welcher Sohn ist denn besser? Natürlich der erst sturköpfig und nein sagte, sagt Jesus, und der es aber dann trotzdem tat. Ich habe dieses glückselige, honigschmierende Christentum irgendwie satt. Das ist für mich Kirchenspielerei. Wir wollen, dass die Gemeinde Jesu wächst. Auch du im Internet. Ich meine dich heute Abend genauso. Und wenn du sagst, ich höre am Tag, kann mich nicht treffen, doch auch die, die am Tag jetzt hört, gilt auch so. Wenn jeder von uns in diesem Jahr nur einen einzigen Menschen zu Jesus führt, nur einen einzigen Menschen vor der Hölle rettet, dann haben wir in dieser Gemeinde keinen Platz mehr, dann müssen wir ausziehen. Oder uns irgendwie was einfallen lassen zur Veränderung. Ich bin es leid, Prophetien zu hören. Die Leute rennen auf prophetische Veranstaltungen. Entschuldige, mir ist zum Kotzen, wenn ich das höre. Da kommt ein Prophet und sagt, oh, ich sehe du wirst zu Tausenden sprechen. Und dann steht er, oh, was machst du, Bruder, wie lebst du so? ja, ich habe eine Berufung, ich werde mal zu Tausenden sprechen. Nö. Weißt du, was den Leuten sagen? Du irrst dich gewaltig, du wirst zu keinen Tausenden sprechen, wenn du nicht anfängst, zu Einzelnen zu sprechen. Ich verabscheue solche Prophetien, weil diese Prophetien bringen die Leute in Faulheit rein. Wann fängst du an, das Evangelium voranzubringen? Wenn die Tausenden stehen. Was denkst du dir denn? Der Prophet sagt zu dir, Tausende, du wirst in der Innenstadt predigen. Die Busse und Straßenbahnen werden nicht mehr durchkommen. Ja, und dann gehst du aus dieser prophetischen Veranstaltung, stellst dich doch mal am Louis hin. Und er sagt, hallo Leute, ich bin der, der zu Tausenden sprechen wird. Bleibt mal stehen, blockiert mal alles. Ich werde, Tausende, stoppt die Bahnen, Tausende. Weißt du, die werden sagen, hey, du hast einen Knall. Glaub mir, ja, die Polizei, die um die Ecke ist, die ist ganz schnell da und ganz schnell kannst du Gefangene-Mission machen. Es ist doch utopisch. Ich glaube, dass im Einzelfall solche Prophetien wirklich richtig und gut sind. Aber Propheten finde ich manchmal unverantwortlich, wenn sie es zu Leuten sagen, die sie nicht kennen und von denen sie nicht wissen, wie ihr Leben tatsächlich aussieht. Diese Prophetien bringen Leute dazu, in Faulheit und Ignoranz vor der Gesellschaft und vor ihren Mitmenschen zu leben. Ich verabscheue diese Dinge. Die Bibel sagt, Prophetien, Propheten sollen wir nicht ablehnen. Das tun wir aber nicht. Aber ich hasse, weißt du, es gab ja mal so eine ganze Ära, dann wenn irgendjemand kam, oh, wir 3000 Kassetten müssen wir bestellen. Ja, wofür? Ein Prophet kommt, damit wir all die Worte für die verschiedenen Leute aufnehmen können. Wofür? Ich habe die Leute gesehen, die ihre Prophetien auf Kassetten aufgenommen haben. Weißt du, die sitzen seit Jahren. Das hat er damals zu mir gesagt. Ich werde ein starkes Zeugnis in der Stadt haben. Ein Jahr vergeht, 2 Jahre vergeht, 3 Jahre vergeht, 4 Jahre vergeht, 5 Jahre vergeht, 6 Jahre vergeht. Hey, wo ist dein starkes Zeugnis? Ich warte, bis der Herr es vollbringt. Ich hoffe, sie beerdigen ihn eines Tages mit seiner Kassette. Dann kann er sie mitnehmen. Ich mag diese Dinge nicht. Ich mag die Dinge, die am Boden sind. Und ich bin ein total prophetischer Mensch und liebe das Prophetische. Ich liebe es. Auch meine Frau, wir lieben es. Wir lieben es. Und ich finde Propheten so wichtig für den fünffältigen Dienst. Auch die gehören zum fünffältigen Dienst in der Gemeinde. Aber was sich so alles in der Landschaft tummelt, damit bin ich nicht einverstanden. Da wird das Volk Gottes irgendwie belogen und betrogen. Jesus, erbarme dich unser. Ja, der Herr sagt, ich habe mich erbarmt, aber es nützt nichts. Schau, und sie gingen hin. Die gingen hin. Heute sagt Jesus zu dir und mir, geh, beeinflusse und verändere die Welt. Geh auf die Kreuzwege der Innenstädte, auf die Marktplätze. Landstraßen, ihr seht das alles. Von Paulus lesen wir, wenn er in eine Stadt kam, dann ging er in die Stadt und sprach auf der Straße die Vorübergehenden an. Jesus ging auf die Marktplätze. Du hast Jesus ständig unterwegs gesehen. Ständig unterwegs. Bruder und Schwester, die Welt draußen geht ohne uns verloren. Und es gibt die negativen Kräfte in unserer Gesellschaft. Sie beeinflussen und verändern unsere Gesellschaft. Und es wird Zeit, dass wir aufstehen und die Gesellschaft beeinflussen und verändern. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen tatsächlich was unternehmen. Und wenn dein Computer dich davon abhält, Gottes Willen zu tun, dann kann ich nur hoffen, dass der Blitz da einschlägt. Dass endlich mal Ruhe wird und du vielleicht doch im Schrecken zumindest mal losrennst. Verstehe, es ist furchtbar. Wir haben so viel von Gott. Wir sind charismatische Leute. Wir haben so viel von Gott. Und er sagt, geht. Und sie gingen. Und der Hochzeitssaal wurde voll. Und noch etwas zu allen, die schon unterwegs sind. Weil bei uns sind ja ein ganz Teil unterwegs. Viele sicherlich unterwegs. Geht und findet Böse und Gute. Böse und Gute. Möchte ich allen sagen, die evangelisiert. Wir haben immer so ein Spiel auch. Wir gehen in die Stadt und sagen, ach, alle die mit der Bierpuddel da rumsitzen. Ach, die Armen, die Bösen. Sind immer so die. Aber Jesus sagt auch die Guten. Geh hin, da sind welche, die sind eigentlich gute Leute. Das sind Leute, die vielleicht auch ihrer Familie gut vorstehen, die vielleicht auch in ihrer Ehe vorbildlich leben. Aber das sind gute Leute draußen. Aber sie kennen keinen Jesus. Und auch diese guten Leute, sie haben eine Sehnsucht in ihrem Herzen. Ich möchte gerne Erfüllung finden, geistliche Erfüllung in meinem Leben. Konzentriert euch in eurem Gehen und Sprechen mit den Menschen. Nicht immer nur auf das Böse. Ich meine, der da betrunken mit seiner Pulle in der Ecke liegt, der versteht sowieso nicht mehr, was du sagen willst. Frag ihn, wann du ihn nüchtern antriffst und dann guck's nochmal. Aber geh zu allen Menschen, zu allen, zu Männern, zu Frauen, zu Kindern. Geh, sprich mit den Bösen und mit den Guten. Weil Jesus sagt, unter all diesen, unter den Bösen und unter den Guten wirst du welche finden. Wir sind hier immer so, oh, die Knackis, die wollen wir zu Jesus bringen. Alle die, die da, was weiß ich, Punks und sonstiger, und da gehen wir hin. Und dann freuen wir uns, wenn wir einen Kettenrasselnden gefunden haben. Und dann vergessen wir aber, dass es so viele andere gibt, die auch suchend sind, die auch Jesus wollen. Wir müssen die ganze Gesellschaft sehen. Die ganze Gesellschaft sehen. Den Chef, die Sekretärin, den Abteilungsleiter. Wir müssen sie alle sehen und zu all diesen Menschen hingehen. Geh hin, beeinflusse und verändere diese Welt. Beeinflusse und verändere diese Welt. Beeinflusse und verändere diese Welt. Amen. Beeinflusse sie.